ARD. NDR Info. Intensivstation.
Ich bin Peter Stein. Herzlich willkommen zum satirischen Monatsrückblick auf den August.
Kleiner Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke-zacke, zicke-zacke. Schlecht.
Ja, noch. Aber das werden wir natürlich in den kommenden Minuten ändern. Und außerdem ist doch noch ein bisschen Sommer. Und für den hatte Friedrich Merz doch was versprochen.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Ich spüre noch nichts, werden jetzt einige von Ihnen sagen, weil Sie wahrscheinlich gelesen haben, dass die Arbeitslosenzahl im August zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren wieder auf über 3 Millionen gestiegen ist. Oder weil die Wirtschaft auch im zweiten Quartal stärker geschrumpft ist als erwartet. Aber keine Sorge, jetzt haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD doch zu den sogenannten Brückentagen in Würzburg getroffen.
Ich war mit Matthias Miersch und mit Jens Spahn auf der alten Mainbrücke. Wir haben das Brückenbauwerk bewusst als Symbol genommen für unsere Klausurtagung. Diese Koalition will und wird Brückenbauer sein gegen die Polarisierung in unserer Gesellschaft und will die Ränder zurückdrängen.
Und ich bin mir absolut sicher, ab jetzt hat die schwarz-rote Koalition einen richtigen Lauf. Würzburg war dafür die Startlinie.
Heute früh um 6.15 Uhr hat sich eine Laufgruppe zusammengesetzt aus SPD und Union auf den Weg gemacht, bei bestem englischen Wetter, um die Stadt noch einmal zu erkunden.
Toll, oder?
Aber genauso, der Einzige, der dabei war, warst du. Das muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt.
Oh, und schon wieder alles zerstört, Herr Miersch. Könnte man jedenfalls meinen. Aber nein, nach 2 Brückentagen immer noch pure Harmonie.
Wir sind im Regen gestartet und landen jetzt im Sonnenschein.
Gestern leichter Nieselregen, heute Sonnenschein. Auch das ist eine gute Botschaft.
Genau, und es geht im Politikbetrieb ja auch gerade erst wieder richtig los.
Und lassen Sie mich gerade zu dem letzten Punkt sagen, dass wir hier in Würzburg Kraft tanken wollen und dann eben kraftvoll starten wollen in einen Herbst der Reformen.
Wow, das klingt ja mal spannend.
Der Herbst kommt. Erleben Sie den nächsten spannenden Thriller aus Berlin. Nach dem
Herbst der Entscheidungen.
Herbst der Entscheidungen.
Folgt nun Teil 2, Herbst der Reformen. Neue Helden mit ganz neuen Abenteuern. Auf Christian und Olaf aus Teil 1 folgen nun Lars und Friedrich. Sie koalieren und sie duellieren. Wird die Verbindung diesmal halten? Ein Kampf um Sozialstaat, Bürgergeld und Steuererhöhung.
Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Lars will es den Reichen nehmen und den Armen geben. Bei Friedrich ist es eher umgekehrt. Herbst der Reformen. Erleben Sie als Friedrich Merz keinen geringeren als Christoph Maria Herbst.
Ich bin der Größte.
Ein Drama mit einem mitreißenden Soundtrack von Hans Zimmer.
Der Herbst, der Herbst. Der Herbst ist da, er bringt Reformen, tralala.
Herbst der Reformen. Verpassen Sie auch nicht die gleichzeitig erscheinenden Spin-offs.
Ich weiß, was du letzten Herbst getan hast.
Und, Liebling, ich habe die Sozialausgaben geschrumpft. Herbst der Reformen. Jetzt in Ihrem Reformhaus. Kino.
Bisher hatte man ja doch eher das Gefühl, im falschen Film zu sein mit dieser schwarz-roten Koalition. Die verpatzte Richterwahl, die gescheiterte Stromsteuersenkung, von wegen alles wird besser als bei der Ampel. Als Friedrich Merz noch Oppositionsführer war, hat er seinem Vorgänger Olaf Scholz ja noch vollmundig bescheinigt.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Ja, und jetzt, nach etwas mehr als 100 Tagen, die Merz selbst im Kanzleramt sitzt, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn bei ihm mal der Klempner vorbeikäme.
Guten Tag, Firma Horst Machiavelli, Klempner mit Macht, sag ich immer. Ne? Verstopfung, Abflussschweinerei, Machiavelli macht die Rohre frei. So, Sie hatten angerufen.
Gut, dass Sie endlich da sind. Hier geht's lang. Mhm.
Oh, ich sehe schon. Kein Wunder, dass Sie Probleme haben. Schauen Sie sich die Rohre an. Alles kreuz und quer hier. Da gibt's keine gerade Linie. Ja, das ist kein Wunder, dass da überall die braune Suppe durchtropft.
Da können Sie doch sicher was machen, oder?
Ja, da müssen wir dringend die Winkelzugrohre nach rechts abdichten.
Oh, die wollten wir eigentlich so lassen, wegen der AfD.
Schauen Sie mal hier.
Was ist das denn?
Der Stromsteuersenkungspfropf. Der ist in den Winkeln stecken geblieben und verstopft jetzt die Energiezufuhr für die Abflusspumpe. Da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Sonnenbrocken gleich am ersten Tag wegspülen.
Naja, gut.
Und hier, oh Gott, das wird ja immer besser.
Meinen Sie die Schuldenbremsmuffe?
Himmel, wer war denn hierbei? Da fehlt ja die Dampfsperre mit der Rückhaltekartusche. Die Vertrauensverschalung, sehen Sie mal hier, die ist völlig abgenutzt.
Die Vertrauensverschalung ist hier im Haus ja traditionell schlecht, also...
Das hier ist das sogenannte Brosius-Gerstorff-Ventil. Ja, das können Sie doch nicht sperrangelweit offen lassen über den Sommer. Da fliegt Ihnen doch schlimmstenfalls alles um die Ohren.
Die Fraktion meinte, sie muss da mal ein bisschen Druck ablassen. Jens Spahn...
Ja, aber doch nicht ins System. Sparen und Druck ablassen erzeugt halt diese braune Brühe hier unten. Die Rückhalteventile sind da völlig marode.
Boah, wie soll ich das dem Chef erklären?
Also der Scholz, ja, der hat hier ja alles abperlen lassen und abgeführt. Stichwort Führung. Ne? Wollte er allein machen, der Hilfsklempner. Sehen Sie diese Rohrführung da hinten? Er macht ihn Knick und da staut sich wieder alles. Wissen Sie, ich wollte ihm da ja einen sauberen Abfluss machen, aber nee, mache ich selbst, sagt er. Bitte. Aber ich sag immer, die Kloake stinkt vom Kopf her. Wenn du eine 25er Rechtsschraube versuchst, mit einer 16er Muffe mit Linksgewinde festzuziehen, ist doch klar, dass das nichts wird.
Ja, was sollen wir denn jetzt tun, um sowas in Zukunft zu vermeiden?
Also Regel Nummer 1, zukünftig bei Rohrkrepierern, ne? Ruhe bewahren und mit Vorsicht wegspülen. Also ich pump Ihnen das jetzt hier alles noch ein letztes Mal ab. Kostet aber ein kleines Sondervermögen, nein?
Mächtig Kritik musste die Koalition zur 100-Tage-Bilanz für ihre Klimapolitik einstecken. Die Minister und Ministerinnen haben zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit ja so ihre ganz eigenen Ideen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche etwa will neue Gaskraftwerke bauen. Und auch Landwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU hat sich zum Thema Klimawandel mit, sagen wir mal, alternativen Fakten versorgt.
Der Klimaschutz ist der gesamten Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Das hat mit dem Fleischkonsum meines Erachtens nichts zu tun.
Eigentlich würde man erwarten, dass bei solchen Aussagen der Fachminister für Klimaschutz auf die Barrikaden geht. Oder sich wenigstens zu Wort meldet. Aber wer ist das überhaupt? Wahrscheinlich hat nicht mal SPD-Mann Carsten Schneider selbst mitbekommen, dass er jetzt nicht mehr Ostbeauftragter, sondern Umweltminister ist. Zumindest hat er bisher eher durch eine Haartransplantation für Schlagzeilen gesorgt, als durch seine Klimapolitik. Und selbst wenn man versucht, bei ihm anzurufen, wird man nicht wirklich schlauer, was er sich so vorgenommen hat.
Hallo. Ich bin die automatische Anrufentgegennehmerin von Ihrem Umweltminister Carsten Schneider. Er kann leider nicht persönlich rangehen, weil...
Ich befinde mich jetzt in einem Lernprozess und in einem neuen Bereich und der macht unfassbar viel Freude.
Da Herr Schneider noch im Lernprozess steckt, ist vieles noch nicht ganz klar. Aber wenn Sie seine wahrscheinliche Haltung zu den vielen neuen Gaskraftwerken von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche wissen wollen, dann wählen Sie die 1. Das geht übrigens schnell. Wenn Sie wissen wollen, welche Meinung Carsten Schneider mutmaßlich zum Thema Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft irgendwann einmal haben wird, dann wählen Sie die 2. Wenn Sie sich für Carsten Schneiders Position zum Thema nukleare Sicherheit interessieren, was ja in diesen Zeiten durchaus nützlich sein kann, dann wählen Sie die 3. Spoiler: Im Fall eines nuklearen Zwischenfalls werden Sie von hier aus direkt an das Heimatschutzministerium weitergeleitet. Wenn Sie sich für Schneiders Position hinsichtlich des Bienensterbens, Siedepunkt des Ostseewassers oder Wiederansiedlung von Pumas und Krokodilen in den Marschlanden informieren wollen, dann wählen Sie die 4. Nee, lassen Sie es, war Spaß. Carsten Schneider hat nämlich auch Humor. Und schließlich, wenn Sie sich dafür interessieren, wie die internationalen und nationalen Klimaziele zu erreichen sind, während gleichzeitig Gaskraftwerke gebaut und die Förderung für private Solaranlagen abgebaut werden, dann wählen Sie die 5 und auch die 6, notfalls auch noch die 7, weil die Begründung insgesamt etwas komplexer ausfallen könnte. Wenn Sie Vorschläge haben, was Carsten Schneider noch lernen könnte und was sein früherer Job als Ostbeauftragter mit seinem neuen als Umweltminister gemeinsam hat und welche guten Gags es dazu gibt, dann wählen Sie die 0. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass für einen Ministerposten eine 0 gewählt wird. Viel Erfolg und danke für Ihren Anruf. Ihre Anrufentgegennehmerin von Carsten Schneider.
Klimaerwärmung, dass ich nicht lache. Klimaerwärmung, eine tolle Sache. Klimaerwärmung finde ich schön, weil dann kann ich auch im Winter baden gehen. Klimaerwärmung, dass ich nicht lache. Klimaerwärmung, eine tolle Sache. eine tolle Sache. Es benötigt nicht mehr lange Zeit, bis der Winter endlich schneefrei bleibt.
Eingeläutet hat die Koalition den Herbst der Reform ja bereits. Das Kabinett hat den neuen Wehrdienst auf den Weg gebracht. Wehrdienst, wohlgemerkt, denn Pflicht ist da nicht mehr viel. Müssen muss man nämlich erstmal nur einen Fragebogen beantworten und auch das nur als Mann. Frauen und andere Geschlechter dürfen ihn ausfüllen. Dann gibt es eventuell eine Musterung und wenn dann immer noch beide Seiten sagen, hey, das mit uns könnte klappen, darf man freiwillig Wehrdienst tun. Kritiker glauben zwar nicht, dass sich so genug Wehrdienstler finden lassen, aber davon will der Verteidigungsminister nichts wissen.
Wir machen den Wehrdienst attraktiver, als er jemals war, sowohl von den Inhalten her als auch von der Bezahlung.
Attraktiver, also Tore schießen statt G36, E-Bike fahren statt Gewaltmärsche, Filme gucken statt Fronteinsatz?
Und dass es darum geht, gleichzeitig das Mindset in der Gesellschaft, gerade auch bei jungen Männern und Frauen, zu verändern und für Verantwortung für diesen Dienst am Land zu werben.
Mindset ändern. Dann wollen wir doch mal hören, wie das Mindset bei den potenziellen Freiwilligen so ist.
Einerseits ist es natürlich gut für unser Land, aber andererseits würde ich da zum Beispiel nicht gerne hingehen, weil ich mag's bei mir zu Hause.
Gut. Und wenn die Männer nicht freiwillig wollen, müssen eben die Frauen freiwillig wollen.
Ich würde sagen, es ist eine coole Aktion, so kann man machen, aber meins ist es nicht.
Oh je, da muss die Bundeswehr wohl noch ein bisschen Werbung machen. Wie? Wobei, das geht ja traditionell auch in die Tarnfleckhose.
Yo Kids, hier ist eure Bundeswehr. Fast 70 und trotzdem noch mega fly. Ihr wisst schon, wir sind der Laden, wo eure Väter eigentlich noch hin mussten. Aber die haben oft lieber verweigert und wie so ehrenlose NPCs irgendwelche Opis gewaschen. Voll goofy. Deshalb fragt euch mal Loki, seid ihr wie eure Opfereltern oder habt ihr Riss? Wir haben endlich geblickt, unsere freshen Waffen reichen noch nicht, um aus euch krasse Fanboys zu machen. Echt bodenlos. Aber jetzt hat unser Chefatze MC Pistorius sich noch mehr nicen Stuff für euch überlegt. Ehrenmann. Ja, ihr Gensealer wollt nicht arbeiten, ihr wollt reisen. Das ist crazy. Aber hey, mit uns könnt ihr reisen bei der Arbeit. Libanon, Südsudan, Westsahara. Die Möglichkeiten sind grenzenlos mit unserem War and Travel Jahr. Wer weiß, bald vielleicht sogar in der Ostukraine. Smash. Bundeswehr, das ist, als würdet ihr den ganzen Tag euer liebstes Ballerspiel zocken, aber im echten Leben. Slay ihr Brathahns. Aber klar, gerade die Girls stehen auch voll auf Achtsamkeit und so. Und wisst ihr was? Unsere Kasernen sind wie ein fancy Gesundheitsretreat. Schlechtes Handynetz, schlechtes Essen und kostenloses Morning Workout. Danach habt ihr richtig Aura. Also, warum in einer teuren Spinning-Class anbrüllen lassen? Unsere Feldwebel machen das kostenlos. Hashtag YOLO. Also ihr Babos, checkt ihr, kommt zur Bundeswehr, wenn ihr 18 seid. Und wenn ihr noch nicht 18 seid, dann kommt trotzdem. Denn in MC Pistorius neuem Kinderparadies Bum Bum Bundeswehr könnt ihr schon mal mit Wasserpistolen für den Ernstfall üben. Taff. Die Bundeswehr. Einfach unfassbar cringe. Cringe heißt doch toll, oder?
Okay, dass das so klappt, wage ich mal ernsthaft zu bezweifeln. Aber in dem Prinzip der Freiwilligkeit, da liegt doch irgendwas. Da liegt doch eine Chance. Ich meine, so ganz generell.
Ja, bitte? Was möchten Sie?
Herr Krüber, Walter Krüber?
Ja, der bin ich. Und wer sind Sie?
Wabendrock, Kevin Wabendrock. Ich komme vom Finanzamt.
Ach du liebes Bisschen. Jetzt sagen Sie nicht, ich soll nachzahlen. Ich habe doch meine Steuererklärung schön ausgefüllt und rechtzeitig abgegeben.
Nein, da ist alles in Ordnung. Sie wurden ausgewählt als Teilnehmer für den Probelauf der AP, also der Aktion Pistorius.
Aktion Pistorius? Soll ich in die Reserve oder was?
Nein, sehen Sie, Herr Krüber, Sie zahlen doch Einkommensteuer.
Das nicht zu knapp.
Und da wollen wir Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sich einfach mal zu überlegen, ob Sie von der Einkommensteuerpflicht umsteigen wollen auf eine freiwillige Besteuerung.
Freiwillig? Sie meinen, ich kann mir das aussuchen?
So ist es.
Na toll, das mache ich.
Sehr schön. Dann trage ich das gleich mal hier ein. Und wie viel mehr wollen Sie freiwillig zahlen?
Wie jetzt? Mehr.
Der Staat hat ja nichts zu verschenken. Es geht ja darum, dass Sie freiwillig mehr zahlen, um so dem Staat bei seinen Investitionen und Leistungen zu helfen. Das kommt dann ja allen, also letztlich auch Ihnen zugute. Das ist doch eine tolle Sache. keine lästige Pflicht, kein Zwang, stattdessen die großartige Möglichkeit, ganz bewusst selbst zu entscheiden, was ihnen ein funktionierender Staat mit einer angemessenen Infrastruktur wert ist. Es ist doch so, wenn man ihnen was wegnimmt, dann tut das weh. Aber wenn sie freiwillig zahlen, dann ist das ein tolles Gefühl, wie bei einem guten Einkauf. Da bekommen sie was für ihr Geld.
Echt? Sie glauben tatsächlich, dass ich diesem Staat mein sauer verdientes Geld freiwillig hinterherwerfe, nur damit der seine verdammten Aufgaben erfüllt?
Nein.
Wie? Nein.
Ja, ich persönlich glaube das nicht. Aber da Herr Pistorius, immerhin der beliebteste Politiker unseres Landes, offensichtlich glaubt, die jungen Menschen würden scharenweise freiwillig antreten, um seine Personalprobleme zu lösen, haben meine Vorgesetzten gedacht, man könnte das ja einfach auch mal bei der Steuerpflicht damit versuchen.
Na, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück. Ich bleib dann doch lieber bei meiner guten alten Steuererklärung.
Gut, ich notiere das dann mal so. Eine letzte Frage noch für die Kollegen vom Verkehr. Wären Sie denn zumindest vielleicht bereit, beim Autofahren von der Gurtpflicht auf freiwilliges Anschnallen umzusteigen? Ich werte das mal als Nein.
Hier ist die NDR-Info-Intensivstation mit dem satirischen Monatsrückblick auf den August. Ein Monat, in dem es ja vor allem diplomatisch hoch herging. Erst das Treffen von Trump und Putin in Alaska, auch Putins Rückkehr auf die roten Teppiche der Welt genannt, und dann wenige Tage später der Besuch von Selenskyj und vielen europäischen Vertretern, darunter Friedrich Merz, bei Trump im Weißen Haus. Ein Treffen, das auch gestandene Nachrichtenmoderatoren zu kulinarischen Einordnungen inspirierte.
Das Soufflé breitet sich während des Backprozesses nach oben aus, da das Wasser im Eischnee verdampft. Ein Soufflé fällt aber auch sehr schnell in sich zusammen.
Ja, und inzwischen wissen wir, das Soufflé ist in sich zusammengefallen. In puncto Frieden ist man keinen Schritt weitergekommen. Aber immerhin weiß die Welt jetzt, dass Donald Trump gerne so braun wäre wie Friedrich Merz, also im Gesicht.
You look great with your tan. Where'd you get that tan? I wanna get a tan like that.
Ach ja, und dass Selenskyj sich auch mal ordentlich anziehen kann.
President Selenskyj, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, look, you look good.
I said the same thing.
Das waren dann aber auch schon die bleibendsten Eindrücke von diesem Politzirkus im Weißen Haus.
Erleben Sie die Magie von Macht und Ohnmacht in einer Manege. Ein politischer Drahtseilakt, wie ihn die Weltbühne noch nicht gesehen hat. 7 Regierungschefs, ein NATO-Generalsekretär und der größte Entertainer der Welt.
This is gonna be great television, I will say that.
Tauchen Sie ein in eine Welt aus Mut und Demut. Sehen Sie Ursula von der Leyen, wie sie gleichzeitig mit der Sicherheit Europas und täglich wechselnden Zollsätzen jongliert. NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird nur mit schwülstigen SMS bewaffnet eine wilde Bestie bändigt. Und Friedrich Merz als Beppo der Phrasenclown.
Ich will mich bei Präsident Trump bedanken für die Gastfreundschaft und wir haben verabredet, dass wir in sehr engem Kontakt bleiben.
Cirque du Politik. Bald auch in Ihrer Hauptstadt. Vorausgesetzt, Sie werden von einem durchgeknallten Diktator regiert.
Ansonsten hat Donald Trump natürlich auch im August vor allem wieder Trump-Sachen gemacht. So will er jetzt zum Beispiel die großen staatlichen Museen in den USA per Dekret auf Linie bringen und wieder nationalistischer machen. Klar, Make America Great Again soll auch für Museen gelten und die befassen sich nach Trumps Meinung aktuell viel zu viel mit so Kleinigkeiten wie Sklaverei und Rassismus. Die Ausstellungen laufen gegen die Dekrete natürlich Sturm und die Kuratorinnen und Kuratoren stehen vor ganz neuen Problemen.
So, dann wollen wir doch mal. Was zeigen Sie denn so in der geplanten Ausstellung? Und wie soll die heißen?
Wir dachten an Frauenpower im Wandel der Zeit.
Und das soll das neue amerikanische Leitbild verkörpern?
Naja, wir zeigen halt, wie Frauen damals waren und heute sind.
Amerikanerinnen?
Auch, aber auch andere.
Dann zeigen Sie mal.
Tada! Unser Leitmotiv! Damit gehen wir auch raus in die Werbung.
Meine Güte. Was ist das denn?
Das ist sehr wertvoll. Beinahe hätten wir es gar nicht bekommen.
Gefehlt hätte es mir nicht, wissen Sie. Ziemlich dunkel. Soll das eine dunkle Vergangenheit symbolisieren? Da steckt ja wirklich wenig konservativer Aufbruch drin. Vorne dunkel, hinten dunkel. Viel zu wenig mager, wenn Sie mich fragen.
Naja, es ist halt auch schon etwas älter, ja? Mager ist ja jetzt nicht so alt.
Jetzt gucken Sie sich doch diese Frau mal an. Da steckt ja weder die gute Hausfrau drin, noch eine erfolgreiche Businesswoman. Die macht ja auch nichts aus sich. Sehe ich wenigstens Lippenstift? Von Halskette ganz zu schweigen. Würden Sie die zur 4. Juli-Feier einladen? Würden Sie sich auf so eine freuen, wenn Sie gestresst nach der Arbeit nach Hause kommen? Echt jetzt?
Naja, wie gesagt, das Bild ist ja auch schon älter und ist Renaissance. Ja,
sehen Sie, und da muss ich halt auch mal was ändern. Wir haben 2025 und das Zeitalter heißt Maga. Und wo kommt das Bild eigentlich her?
Italien.
Aha, ja, da wird mir einiges klar. Schauen Sie sich die Hände an, ja? Wenn die wenigstens klatschen würden. Nee, die liegen im Schoß.
Nein. Die eine umfasst die Stuhllehne und die andere liegt darauf.
Eben, das ist kein Aufbruch, das ist keine Action, nothing. Hände im Schoß, das völlig falsche Signal. Und gucken sich das Gesicht an, total kalt, die lächelt ja nicht mal. Also, die kann zurück nach Italien. Was habt ihr denn sonst noch?
Jungs, sorry, die Mona Lisa, die mag er nicht, die könnt ihr zurückschicken. Wir hätten dann noch ein Porträt von Daisy Duck mit Schürze.
Wow, now we're talking. Zeig mal her.
Ja.
Nun gut, aber wir in Deutschland dürfen da gar nichts sagen. Schließlich könnte es hier einem uralten Kulturgut auch bald an den Kragen gehen. Das begleitete Trinken soll abgeschafft werden. Es ist nämlich so, kein Scherz, in Deutschland, dem Land der Trinker und Denker, dürfen Kinder zwar erst ab 16 Jahren alleine Bier und Wein konsumieren, aber in Begleitung von Erwachsenen schon ab 14. Und das will nun nach den Gesundheitsministern der Länder auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck von der CDU ändern. Na, ob das pädagogisch so wertvoll ist?
So, Max, du bist ja noch gestern stolze 14 Jahre alt geworden.
Ja, danke nochmals für das Fahrrad.
Gern geschehen. Und mit 14 Jahren kommst du ja nun in ein Alter, in dem, wie soll ich das sagen, gewisse Dinge ändern. Und darüber wollte ich mit dir reden.
Um mit mir zu reden, hast du dir schon mal locker ein paar Flaschen Bier aufgemacht, oder wie?
Ja, nein, also nicht direkt. Das Bier ist für dich.
Wie bitte? Ich soll Bier trinken?
Was heißt hier sollen? Du darfst Bier trinken. Also, wenn ich dabei bin. Oder Mama.
Und dazu gibt's dann am besten auch noch gleich einen Korn.
Für mich ja, für dich nein. Ich trinke ihn ja jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Also, um dich mit der deutschen Kultur vertraut zu machen. Das Bier brauen und dann auch das Bier trinken, das sind ja quasi Grundpfeiler der deutschen Kultur. Ich sage nur, die Klöster. Und das deutsche Einheitsgebot. Reinheitsgebot.
Der alten Ägypter hat mir auch schon Bier gebraut. So deutsch kann das ja wohl nicht sein.
Die mussten ja alle Bier trinken, weil das Wasser verseucht war. Aber bei uns ist das anders. Bei uns gehört das Bier zur Leitkultur.
Zur was?
Leitkultur. Leitkultur. Genau, Leitkultur. Das lernt man ja schon aus den alten Sprichwörtern. Wer gutes Bier im Hause hat, der wird noch alle Tage satt. Gilt natürlich auch für den Korn. Prüsschen.
Jetzt mal ehrlich, Papa, was soll das hier werden? Wird das jetzt der Volkshochschulkurs Einführung in das Saufen und mit praktischen Übungen?
Das nennt sich betreutes Trinken. Ganz offiziell. Steht sogar im Gesetz. Hoch die Tassen. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz.
Betreutes Trinken? Ohne mich, ich bin raus.
Was ist denn mit dem Jungen los?
Es hat geklappt. Erziehung durch Abschreckung. So schnell rührt der kein Bier an.
Wir müssen heute aber nicht nur von dem August Abschied nehmen, sondern auch von einem Politiker, der uns in der Intensivstation in den letzten Jahren doch sehr intensiv begleitet hat. Robert Habeck, ehemals Wirtschaftsminister, hat sich aus dem Bundestag zurückgezogen und dabei nochmal ordentlich ausgeteilt.
Auch Bayerns Ministerpräsident bekommt sein Fett weg. Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik, sagt der Grüne.
Bitte was? Solche Worte aus dem Munde des ausgleichenden Politikerzählers und Kinderbuchautoren Robert Habeck? Fetischhaftes Wurstgefresse?
Aber das ist doch noch eine neutrale Beschreibung.
Ja schon, aber auch eine falsche Beschreibung. Hier, nach dem Sommerinterview, da hat der Söder keine Wurst gegessen.
Ich habe Hunger, ich bin jetzt in Berlin und was probiere ich? Einfach einen Döner und zwei einen mega großen.
So, manchmal ist er eben auch Döner statt Wurst. Und bei seinem Trip nach Helgoland Ende August, da hat er sich dann sogar von einer ganz anderen kulinarischen Seite gezeigt. Unser Foodfluencer Markus.
Jetzt 2 Tage hier nur Fisch und es gibt hervorragenden Fisch, da freue ich mich drauf.
Und wenn einer 2 Tage hintereinander Fisch isst, da schrillen in Bayern natürlich alle Alarmglocken. Das ist ja schon fast Hardcore-Vegetarismus. Dass Söder da gefährdet ist, hat die CSU offenbar schon länger geahnt. Ein Zustand, den sie natürlich nicht dulden kann. Deshalb hat die Partei alles unternommen, um den kulinarisch auf die schiefe Bahn geratenen Parteichef wieder auf den Pfad des Fleisches zurückzuführen und schon im Februar den Markennamen Söder-Kebab schützen lassen. Unser Intensivstation-Reporter war schon mal undercover in der ersten Söder-Kebab-Filiale zum Testessen.
Das macht 3,50. Danke. Und denkt bei der nächsten Wahl dran. Die Dönerpreisbremse gibt's nur mit Hashtag Söder-Kebab. Viert euch, wiederschauen.
Döner für 3,50, das ist aber mal wirklich günstig.
Ja, servus, hereinspaziert. Welcome daheim, Habibi, wie wir in München sagen.
Sagen Sie das.
CSU steht immer schon für Weltgewandtheit aus Tradition. Wie sagte schon Franz Josef Strauß, konservativ sein bedeutet, an der Spitze des kulinarischen Fortschritts zu stehen.
Hat er so nicht gesagt.
Aber so gemeint. Wurscht, wollen Sie was zum Essen?
Ja, so einen CSU-Döner würde ich gern probieren, wenn ich schon mal da bin.
Ein Söder-Kebab kommt sofort. Welches Fleisch wollen wir denn drauf?
Was haben Sie denn da? Hühnchen? Kalb?
Nur Schwein.
Aha, dann das.
Klassik, sehr gerne. Gute Wahl. Mit alles und scharf.
Rotkraut und scharfe Soße bitte.
Ja, Sauerkraut und scharfen Senf hätte ich da.
Okay.
So, bitteschön, lassen Sie sich schmecken. Mahlzeit.
Aber jetzt muss ich schon mal fragen, bereitet der Söder mit diesem Laden schon seine Zeit nach dem Amt des Ministerpräsidenten vor?
Schauen Sie, der Job als einfacher Ministerpräsident kann einen High-Performer wie Markus Söder auf Dauer einfach nicht auslasten.
Hm. Und deshalb wird er Gastronom?
Bundeskanzler.
Aber Bundeskanzler ist doch im März.
Friedrich Merz wird dieses Jahr 70. Wenn der eine zweite Legislatur dranhängt, ja, dann haben wir ja Verhältnisse wie beim Joe Biden. Die Union tut gut daran, einen jungen, agilen Kandidaten in der Hinterhand zu behalten. Verstehst?
Jung und agil. Der Söder.
Ja, selbstverständlich. Der Markus nimmt gerade ab wie ein Weltmeister. Was glauben Sie, warum wir so viel Döner übrig haben? Von wegen fetischhaftes Wurstfressen. Scheiß Habeck.
Meinen Sie nicht, dass der Merz da was dagegen hat, wenn der Söder jetzt schon an seinem Stuhl sägt?
Zukunftsmusik. Aber der aussichtsreichste Kandidat sollte es machen. Denken Sie an Scholz und Pistorius und wie das ausgegangen ist.
Das heißt, der Söder sabotiert schon wieder die Koalition? Erst der Schuss gegen Merz bei Israel, jetzt die Nummer mit der Erbschaftssteuer und Helgoland? Von wegen letzte Patrone der Demokratie.
Ich sag's einmal so, auf wen mit der letzten Patrone der Demokratie geschossen wird, das entscheidet in Deutschland immer noch die CSU.
Wollen Sie damit sagen, der Döner, den ich hier esse, ist eine politische Waffe gegen Merz?
Ich würde ihn eher als politisches Fastfood bezeichnen. Ist ungesund, stopft die Arterien zu, aber wenn Sie so richtig psuffer sind und hungrig, ja, dann gibt's nichts Besseres.
Aber das ist ja noch nicht mal ein richtiger Döner. Das ist dasselbe alte Nackensteak mit Senf, wie immer.
Beim Döner, wie in der Politik, gilt, es kommt nicht auf die Inhalte an, nur auf die Verpackung.
Mahlzeit.
Koch mal wat mit Fleisch, du heul nicht wieder gleich. Mensch, kick doch mal, wer sagt denn, du sollst es selber schlachten. Das holen wir uns vom Fachmann, der macht den jeden Tag, Mann. Der kann nicht richtig gut, du denk nicht gleich an Blut.
NDR Intensivstation mit dem satirischen Stimmungsbarometer nach dem August.
Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke!
Schlecht.
Aber zum Glück haben wir ja in Deutschland eine Sache, bei der immer, egal wann es darum geht, Stimmung aufkommt.
Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch. Die Deutsche Bahn ist so im Arsch.
Wie sehr die Deutsche Bahn im Arsch ist, hat sie auch im August mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erst musste sie einräumen, dass sie im Juli so unpünktlich war wie im ganzen Jahr noch nicht. Gerade einmal jeder zweite Fernzug erreichte sein Ziel pünktlich. Wobei pünktlich heißt bei der Bahn auch nicht exakt zum angekündigten Zeitpunkt, sondern mit weniger als 6 Minuten Verspätung. Und dann ging bei der Bahn erst so richtig der Lutz ab, um mal aus der Werbung eines Mietwagenverleihers zu zitieren. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder trat gefühlt zum ersten Mal überhaupt in seiner Amtszeit in Erscheinung und setzte gleich Bahnchef Richard Lutz vor die Tür.
Bis die Nachfolge geregelt ist, wird Herr Dr. Lutz seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen.
Der Rauswurf des Bahnchefs verzögert sich also auf unbestimmte Zeit. Selbst dabei bleibt sich die Bahn also treu. Dabei ist die Aufgabe für den oder die Neue eigentlich ziemlich simpel.
Bahn muss pünktlich, sicher und sauber sein. Der Konzern muss schneller, schlanker, schlagkräftiger und auch wirtschaftlicher werden.
Vielleicht ist das ja eine reizvolle Aufgabe für Sie. Hier nochmal die Stellenausschreibung.
Wir suchen dringend zum schnellstmöglichen Termin einen neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn oder eine Vorstandsvorsitzende. Wir suchen dich. Reservier dir deinen Platz im Vorstandsabteil ganz ohne Zusatzkosten. Dein Komfort-Check-in gelingt, wenn du bereits Erfahrungen hast mit dem Handling von Unmöglichkeiten, Schwierigkeiten, Rückfällen oder Ausweglosigkeiten. Du bist in der Lage, auch schwierigste Sachverhalte kommunikativ zu positivieren und hast Erfahrungen im Umgang mit und der Abwehr von renitenten Kundenwünschen nach Pünktlichkeit oder Sauberkeit. Du hast Erfahrung mit komplexer und transparenzunabhängiger Gestaltung von Leistungs- und Bonussystemen und kannst auch mehrdimensionale Kritik aufs Abstellgleis stellen. Du kennst dich aus mit internen Veränderungen, mehrgleisiger Transformation und Optimierung von Digitalisierungsprozessen, nur für den Fall, dass es künftig notwendig sein könnte. Sanierungsprozesse sind für dich kein Fremdwort, Zeitlimits nicht bloß good to knows, Budget-Redlines keine Maybes. Du hast bereits erste Sündenbock-Erfahrungen gesammelt, sei es als klassisches Bauernopfer, in der Watschenmann-Liga oder in vergleichbarer Position. Die Bereitschaft, seine Karriere konsequent an das Schicksal des aktuellen Verkehrsministers zu knüpfen, ist wünschenswert. Anpassungsfähigkeit an politische Vorgaben und Gegebenheiten sowie eine damit einhergehende maximale persönliche Leidens- und Unterwerfungsmentalität ist in dieser Position unabdingbar. Ach und ganz wichtig, du bist bereit für die Zeit dieses Vertrages, deinen Vornamen in Bahnchef zu ändern. Abschließend wäre es von Vorteil, wenn du ein Faible fürs Bahnfahren hättest und sei es nur, dass du mal mit der Modelleisenbahn gespielt hast. Motto: ein Herz fürs Gleis. Wenn dich diese Aufgabe reizt, dann schicke bitte eine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deiner monatlichen Bonusvorstellung an Verkehrsminister Patrick Schnieder unter der extra eingerichteten E-Mail-Adresse quadraturdesgleises@nextbahnchef.de.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Bahn schon morgen einen neuen Chef findet und spätestens übermorgen alle Probleme ein für alle Mal behoben hat. Aber nur für den Fall, dass es doch nicht so schnell geht, hier schon mal ein Vorschlag zur Überbrückung. Wie wäre es, wenn man die Preise für Bahntickets danach ausrichtet, wie risikobereit der Fahrgast ist?
Hallo, ich hätte gern eine Fahrkarte von Köln nach Kassel. Morgen 2. Klasse.
Gern. Welche Risikoklasse?
Bitte?
Na, welche Gefahrenklasse soll es sein? Einfaches Risiko, doppeltes Risiko oder volles Risiko? Das sind Preisunterschiede bis zu 60%.
Okay, was würden Sie denn empfehlen?
Also wenn Sie sicher gehen wollen, also einigermaßen jedenfalls, dann nehmen Sie gleich einfaches Risiko. Da fährt vor dem Zug der Räumwagen und checkt die Gleise und Weichen. Pannenwahrscheinlichkeit dann nur 20% und Sie haben eine 80%ige Chance auf einen frisch ausgeruhten Zugführer sowie 100% auf 5 funktionierende Toiletten. Der Tarif gilt jedoch nur werktags zwischen 7 und 18 Uhr. Wissen Sie, die Strecke nach Kassel ist nicht ohne. Deswegen fahren Sie bei einfachem Risiko über Bremen, Worpswede und Haselünne. Dauert länger, aber Sicherheit geht vor, sage ich immer. Macht 389 inklusive sicherer Platz im Schienenersatzverkehr bei sämtlichen Pannen. Sie wissen ja, Bahn kann auch Bus.
Okay, das ist ja schon ein bisschen teuer. Haben Sie im Bereich doppeltes Risiko noch was?
Ja, dann klappt das aber nicht über Tag. Ab 18 Uhr und auf der Strecke sind 6 Tunnels, sehe ich. In dem Tarif liegt die Pannenwahrscheinlichkeit bei, 47%. Toilettenausfallwahrscheinlichkeit ist auch höher, weil die Abstände zwischen Bahnhöfen vergleichsweise lang sind und deswegen gilt erhöhte WC-Frequenz. Das müssen Sie natürlich jetzt wissen. Aber ich sehe gerade viel freie Fläche bei Problemen mit Ausfall der Lokmotoren. Da kann man schon mal länger stehen bleiben. Ist aber, wie gesagt, auch billiger. Das sind 289 und die Versicherung für einen eventuellen Krankenrücktransport ist schon mit drin.
Ja, das wär's doch. Also einmal Köln-Kassel, zweite Klasse, doppeltes Risiko bitte. Hinteren Wagen, wenn es geht.
Doppeltes Risiko light?
Das heißt so?
Ja, hinten ist ja immer besser, ne? Egal was passiert.
Na dann.
Haben Sie eine Pannen-Payback-Card?
Nee, habe ich nicht.
Ah, ich lege Ihnen mal ein Antragsformular bei. Mit Pannen-Card haben Sie nämlich jede Panne zum halben Preis und bekommen noch Verspätungspunkte. Und schon bei 1000 Punkten gibt es eine Gratis-Wiener mit Brot im Bahnbistro. Also natürlich nur in teilnehmenden und funktionierenden Bistros, das ist ja klar.
Danke, das überlege ich noch. Und nebenbei, ich sehe hier noch die Preisstufe 3, volles Risiko. Was wäre das gewesen?
Das ist unser Augen-zu- und Durch-Tarif. Da garantieren wir nur die Zugfahrt, aber nicht das Ziel.
Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr. Obwohl, das war sie nicht, denn es ist ja schon 14:30. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Wahrscheinlich hätte die Deutsche Bahn heute gar keine Probleme, wenn wir die Pkw-Maut für Ausländer eingeführt hätten. Ja, das Prestigeobjekt der CSU. Die Maut sollte ja so viel Geld in die Kassen spülen, dass man Straßen auch mal außerhalb Bayerns sanieren und Schienen sogar hätte vergolden können. Stattdessen aber riss das Ganze ein Loch von 243 Millionen Euro in die Steuerkasse, weil der Europäische Gerichtshof die Pläne kassierte. Das wäre noch nicht mal so schlimm gewesen, aber leider hatte der damalige Verkehrsminister Andreas bescheuerterweise schon die Verträge mit den Betreiberfirmen unterschrieben. Und so musste Deutschland diesen Firmen 243 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Und es wird noch besser. Die Betreiberfirmen sollen Scheuer sogar von sich aus angeboten haben, die Verträge erst zu unterschreiben, wenn das EuGH sein Urteil gefällt hat. Doch an dieses Angebot konnte sich Scheuer im Bundestagsuntersuchungsausschuss einfach nicht mehr erinnern. Sehr zur Verwunderung der Chefs des Mautkonsortiums, Klaus-Peter Schulenberg und Georg Kapsch.
Ich werde niemals über jemanden sagen, er lügt. Ich kann nur über mich sagen und über den Herrn Schulenberg, wir sagen die Wahrheit.
Und auch die Staatsanwaltschaft in Berlin wundert das. Sie hat nun Anklage gegen Andreas Scheuer wegen Falschaussage erhoben. Und auch wir von der Intensivstation sind mehr als verwundert über Scheuers angebliche Erinnerungslücken. Schließlich führt der CSU-Politiker ja akribisch Tagebuch. Bis heute.
6.59 Uhr. Oder war es gerade 6.58 Uhr? Ich weiß es nicht mehr genau. Was wollte ich gleich wieder im Bad? Ach richtig, Zähne scheuern, weil mir da immer so geile Ideen kommen. 7.02 Uhr. Ich habe eine sensationelle Theorie. Wie der Untersuchungsausschuss da wegen der Dings gewesen ist, da habe ich Corona gehabt. Und das hat eine schwere politische Demenz ausgelöst. Das scheiß Corona. 7.05 Uhr. Habe ich nicht gerade eine geile Idee gehabt? Ich habe zurzeit Erinnerungslücken, das kannst du gar nicht vorstellen. Leck mich fett, hat mich das Corona 2020 geschädigt. Ich weiß nicht einmal mehr, worum es in dem Untersuchungsausschuss ging. Irgendwas mit M. 7.30 Uhr. Irgendwas mit M. 8 Uhr. Das M, das geht mir nimmer aus dem Kopf. Was war das für ein Untersuchungsausschuss da, wo ich was Falsches gesagt haben soll, was aber nie und nimmer richtig sein kann? M, Moos, Mars, März, Wärmer, März, Merkel. So muss es gewesen sein, der Merkel-Untersuchungsausschuss. Merkel war ja auf jeden Fall schuld, schon immer. 8.05 Uhr. Der Lutz Richard ruft an, ob ich nicht einen Job für ihn habe, jetzt wo er dann nimmer Bahnchef ist. Sag ich, Herr Lutz, Bahnchef sind Sie gewesen, ich kann mich schon gar nimmer dran erinnern. Nur an meine bahnbrechenden Bahnideen als Verkehrsminister, da kann ich mich erinnern. Aber das war ja auch vor Corona. 8.07 Uhr. Ob ich jetzt einen Job für ihn weiß, fragt der Mann am Telefon. Ja, wer ist denn da bitte dran? Frage ich zurück. aufgelegt. 8.42 Uhr. Hab meine Theorie der politischen Demenz durch Corona rasch schriftlich niedergelegt, bevor mir wieder alles entfällt. Das ist auf jeden Fall gerichtsfest. Ein scheiß Virus, ansteckend wie Sau, hat all meine Erinnerungen an das Ding mit M gelöscht. Und meine Handydaten aus der Zeit noch dazu. Digital, wie die Viren heute halt einfach sind. Und Merkel war schuld. Mehr weiß ich nicht mehr über die Maus. Es ging um die Sendung mit der Ausländermaus. Richtig. Aber mehr weiß ich einfach nicht mehr. 9 Uhr. Habe ich so einen Journalisten am Telefon. Meint er, ein Interview über irgendeine Anklage von der Staatsanwaltschaft Berlin hätten wir ausgemacht. Sie, das ist mir leider nicht erinnerlich, sage ich. Aber haben Sie schon mitgekriegt, dass das scheiß Corona politische Demenz auslösen kann? Da gibt's haufenweise Studien dazu mit Ausländermäusen. Echt jetzt? Super interessant, sagt der Journalist. Schon, oder? Sage ich. Und wir einigen uns drauf, dass er das jetzt erst einmal recherchiert. 9.05 Uhr. Zweites Frühstück. Solange ich das noch genießen kann, sage ich mir, gehen mir Erinnerungslücken am... Wo gehen die mir gleich wieder vorbei? Egal. Hauptsache, der Kaffee schmeckt.
Und auch Scheuers damalige Chefin war im August mal wieder omnipräsent. Angela Merkel bekam im August mehr Sendezeit in deutschen Medien als Friedrich Merz. Schließlich jährte sich ja ein legendärer Satz von ihr zum 10. Mal.
Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Was viele nicht geschafft haben, ist Angela Merkel zu einem Interview dazu zu bewegen. Da wir hier in der Intensivstation ja über all die Jahre ein ganz besonderes Verhältnis zur ewigen Kanzlerin kultiviert haben, war es natürlich für sie eine Ehre, uns ein Exklusivinterview zu geben. Ich konnte mit ihr sprechen und habe ihr die ultra-investigative Frage gestellt: Haben wir es denn jetzt eigentlich tatsächlich geschafft?
Ich möchte mit einer kleinen Geschichte antworten, die ich kürzlich gehört habe.
Bitte sehr, nur zu.
Also, ein Huhn und ein Ei sitzen zusammen im Wartezimmer beim Arzt. Da kommt die Sprechstundenhilfe herein und fragt, wer von ihnen war zuerst da? Sagt das Ei, ich kann es nicht mehr hören. Und genauso geht's mir auch. Ich kann es nicht mehr hören.
Aber die Frage muss doch erlaubt sein.
Natürlich ist sie das. Aber ich habe mich doch nicht jahrzehntelang in verschiedenen Funktionen für das Wohl dieses Landes eingesetzt, um jetzt auf 3 Worte reduziert zu werden.
Na gut, dann nehmen wir mal den vollständigen Satz. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Was konkret meinten Sie mit dem Vielen, das geschafft wurde? Die Wiedervereinigung? Die Einführung des Euro? Den Atomausstieg?
Naja, das regiert man halt alles so weg.
Ach,
aber die meisten Menschen ahnen ja gar nicht, was man alles gleichzeitig schaffen muss. Ich sag nur Infrastruktur, Sozialsysteme, Bildung, Renten, Investitionen, Digitalisierung. Darum mussten wir, also letztlich ich, uns ja auch noch kümmern.
Da ist dann allerdings eine Menge liegen geblieben. Die Straßen, Brücken und Schulen sind mehr und mehr verkommen. In Sachen Digitalisierung hinken wir dem Rest Europas hinterher. Und unser Rentensystem fliegt uns gerade auch um die Ohren.
Tja, das ist Pech, aber nicht meine Schuld.
Mhm.
Zur Migration habe ich gesagt, wir schaffen das. Zum ganzen Rest eher sowas wie, mal gucken, was wir sehen, wenn wir mal schauen, wie das so wird, wenn das so weitergeht. Und das hat ja auch sehr lange ganz gut geklappt.
Mhm.
Aufgefallen sind die Probleme ja erst, als die Ampel an die Regierung kam. Aber dann war ich ja schon nicht mehr zuständig.
Mhm. Lassen wir das mal so stehen. Aber es muss doch etwas aus Ihrer Regierungszeit geben, auf das Sie mit Stolz und Befriedigung zurückblicken.
Das war der Dezember 2002. Da habe ich wirklich mal was geschafft.
Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was war im Dezember 2002?
Da musste der Merz den Fraktionsvorsitz abgeben und verschwand in der politischen Versenkung.
Aus der er inzwischen aber wieder aufgetaucht ist. Und das sogar recht erfolgreich.
Merz? Erfolgreich?
Hm.
Waren Sie die letzten 110 Tage im Urlaub?
Nein.
Sehen Sie, ich habe mich aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Ich bin jetzt in einer Position, wo ich nichts mehr beweisen muss und wo ich auch gönnen kann. Und Herrn Merz gönne ich ihm von Herzen seinen Misserfolg.
Vielen Dank, Frau Merkel, für dieses Gespräch. Dann hätten wir das ja auch geschafft. Und Sie haben es auch geschafft, denn das war er, der satirische Monatsrückblick der Intensivstation auf den August. Heute mitgearbeitet haben Stefan Fritsche, Torben Pöhl, Sabine Korbmann, Florian Neumeier, Hartmut Grave, Antonia von Romatowski, Richard Berkowski, Jana Fischer und in der Technik war Jacqueline Bretschek. Den nächsten Podcast der Intensivstation gibt es dann Ende September. Ich bin Peter Stein und zum Schluss noch kurz die Frage:
Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke!
Na bitte, geht doch!
in your feeling in the dumps. Don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.